Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Neulich habe ich ein sehr schönes Zitat von Aristoteles gelesen, an dem ich euch unbedingt teilhaben lassen möchte. Es lautet: Freundschaft, das ist eine Seele in zwei Körpern. Und kennt ihr wiederum das Gefühl, dass in euch, eurem Körper und eurer Seele manchmal ganz schön, sagen wir, kontrastreich zugehen kann? Eben ganz so, als ob ein ausführlicher Dialog zwischen gleich zwei Seelen stattfindet, natürlich in aller Freundschaft. Dabei ist die eine Stimme bzw. Seele ein bisschen nachdenklicher, vielleicht auch mal ein bisschen nachdrücklicher, und die andere sprüht vor fröhlicher Gelassenheit. Und besonders stark scheinen die beiden, wenn sie sich vorher großzügig gespiegelt haben. Und genau darum, um Kontraste, Freundschaft, Spiegelung und faszinierende Seelen geht es in dieser Episode. Was zeichnet Freundschaft zwischen zwei vermeintlich sehr unterschiedlichen Menschen oder Seelen aus? Und was hat dies in letzter Konsequenz mit Kunst zu tun? Seid gespannt auf ein spannungsvolles Entgegenstehen zwischen den Fotografen Raffaele Horstmann und Benedikt Ernst. Ob Inszenierung oder Ästhetik der Wirklichkeit, findet es nun selbst heraus. Lieber Raffaele, lieber Benedikt, ich freue mich so sehr, bei euch eingeladen zu sein. Bitte stellt uns doch euren Weg hin zur Fotografie einmal vor. Mit wem wollen wir beginnen?
Raffaele. Ja. Erstmal Dankeschön für diese unglaublich schöne Einleitung. Da ist man gleich gerührt.
Sehr gerne.
Sie war direkt so treffend.
Ja, fand ich. Wir können aufhören.
Es ist ja, alles das gesagt. War's.
Nein. Wir wollen euch ja erstmal ein bisschen kennenlernen. Also, Raffi, du darfst. Darf ich Raffi sagen?
Ja, darf so. Na klar.
Ihr lieben Hörende, ich möchte an dieser Stelle ganz kurz auch ein bisschen Werbung machen, denn der Raffi ist verantwortlich für das schöne Design des Podcasts.
Genau. Ja, wo soll ich anfangen, Claudia?
1990
sogar. Oh, Entschuldigung. Oh Gott. Ja, ich fange mal ein bisschen später an, da wo es vielleicht auch interessant wird und so ein Zusammenkommen mit meiner jetzigen Arbeit ergibt. Ich bin als Kind groß geworden in Deutschland, aber ich habe einen italienischen Vater und habe deswegen auch ganz, ganz viel Zeit in Italien verbracht. Und immer wenn ich heute darauf zurückblicke, was in meiner Arbeit jetzt, in meinem Leben jetzt wichtig ist, dann merke ich, dass diese zwei Seiten, die ich habe, ausschlaggebend sind für alles, was ich mache. Nämlich einmal, dass man so super ordentlich und zielstrebig und angestrengt deutsch ist und immer das nächste Ziel vor Augen hat und Gas gibt. Und gleichzeitig aber auch in der Seele immer drinsteckt, dass man so dieses Tauschgeschäft und das Lotterleben und die offene Haustür in sich trägt. Also das ist meine Seite, die ich von meiner italienischen Familie mitbekommen habe, dass ich mich oft auch ganz unwohl fühle mit diesen Dingen, die man in Deutschland gerne erfüllt.
Nachdenklich fröhlich oder fröhlich nachdenklich?
Das ist zu kompliziert gerade.
Wir werden es herausfinden.
Also in meinem Leben spielen schon stark diese zwei Lebensentwürfe eine Rolle, in meiner Arbeit genauso. Also dass man immer sehr geordnet und klar sein muss und will, auch in der Kunst. Und dass man aber auf der anderen Seite auch das eigentlich ein bisschen verteufelt, weil man zwischen den Zeilen und in der Freiheit und mit den Menschen und der offenen italienischen Lebensart auch ganz viele Dinge zu sich holt, die sehr wichtig sind. Und diese zwei Gegenpole, die sind in all meinen Arbeiten, in meinem Leben verankert. Und das ist, glaube ich, so die Zusammenfassung, die ganz gut erklärt, warum alles, was ich mache, so passiert, wie es dann passiert.
Italien, das verbinde ich ja auch, ich bin ja immer ein bisschen klischeebehaftet, ich weiß, mit Grandezza, mit einer ausgesprochenen Ästhetik und Eleganz. Spielt Kunst von Anfang an schon bei dir eine Rolle? Oder italienisches Designempfinden? Oder Gelsenkirchner Barock?
Ja, ich glaube, dass dieses italienische Designempfinden, ich sehe das gar nicht so. Also natürlich gibt es dort immer diese schönen Möbelstücke, die ausgesprochen feine Mode und so. Aber für mich ist das Wichtigste am Leben in solchen Ländern wie Italien eigentlich dieses Abgeranzte und Unperfekte. Also Ich finde eigentlich nichts schöner, so sinnbildlich, als die perfekte Hochzeit in einer total abgeranzten Gasse vor einer total zerfallenen Kirche. Und alle Menschen sind einfach nur glücklich und happy, dass sie da sein können. Und es geht gar nicht darum, dass alles perfekt ist und dass jede Tischdecke sitzt und die Gläser poliert sind, weil eigentlich will man nur jubelnd rumschreien und sich gern haben. Und genau das ist das, was mich fasziniert. Also auch in der Kunst, es geht gar nicht immer so um nur das Perfekte, sondern auch die Kehrseite. Und es geht um den Hinweis, dass nicht nur in dem Perfekten die Wahrheit steckt. So.
Und dann hast du aber einen perfekten, geraden Weg gewählt, Fotograf zu werden?
Ja, das hat sich leider so ergeben. Also schon ganz früh, ich glaube so mit 6, 7 Jahren habe ich angefangen zu fotografieren mit allen Kameras, die mir zur Verfügung standen. Von meiner Familie, von Freunden, auf jedem Geburtstag, wo es eine Kamera gab, musste ich die Kamera nehmen und alle Menschen fotografieren. Natürlich sind die Fotos nie so geworden, wie sich die Leute das vorgestellt haben. Aber ich wollte nicht zeigen, wie der Geburtstag oder die Situation ist, sondern ich wollte immer meine Geschichte erzählen. Und relativ schnell wurde mir dann klar, dass es keinen anderen Weg gibt für mich. Also es gibt für mich nichts, was mich groß interessiert oder wo ich das Gefühl habe, ich kann das, was ich sagen möchte, sagen oder das, was ich zeigen möchte, mitteilen. So.
Und ist deine Geschichte dann eher die Inszenierung gewesen oder warst du der Schnappschusskönig, der vielleicht lustige, ganz besondere Momente eingefangen hat?
Ich habe schon immer inszeniert. Also von ganz Anfang an schon hat mich nie das glücklich gemacht, was vor mir ist, sondern ich musste es immer interpretieren und verändern und meine Sichtweise in die Fotografie legen oder in die Kunst und auch in meine Mitteilung an die Außenwelt. Also ich wollte nie erklären, wie etwas tatsächlich ist, sondern wie ich das sehe und wie ich es mir vielleicht anders wünschen würde oder ja, wie man vielleicht auch die Dinge mal anders betrachten sollte. Also das war schon von Anfang an mein Bestreben. Bei allem.
Und dann bist du an die Uni gegangen?
Ja, genau. Dann wollte ich gerne Fotograf werden, weil ich wusste, es gibt keine andere Möglichkeit für mich. Also das hat mich einfach glücklicher gemacht als alles andere. Und dann habe ich tatsächlich schon sehr jung ein Stipendium bekommen an der Fotoakademie in Köln und habe dort neben meinem Überlebensjob sozusagen Fotografie studiert. Kurz davor hatte ich eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht, weil ich noch so jung war, dass man gar nicht als Fotograf arbeiten konnte. Und ja, dann habe ich das, bis ich 20 Jahre alt war, alles durchgezogen. Dann war ich mit dem Studium fertig. Und wie mein Weg das dann so wollte, war ich dann auch sofort selbstständig und hatte also nie dieses, in Anführungszeichen, normale Leben, dass man sagt, man hat jetzt einen Chef und man hat einen Job und man geht dahin und danach ist High Life und alles ist entspannt. Also für mich gab es von der ersten Sekunde gar nicht die Vorstellung, etwas anderes zu machen. Und aus irgendwelchen Gründen hat sich das so ergeben, dass ich dann jetzt mit 33 Jahren das quasi seit meinem 16. Lebensjahr so frei mache, wie ich es nun mal mache.
Und vor ein paar Jahren hast du dann den Benedikt kennengelernt. Oder Bene?
Du kannst von mir aus gern Bene sagen. Mittlerweile habe ich mich an Benedikt gewöhnt. Früher hat das eigentlich immer nur meiner Mutter gesagt.
Alle Benedikt, räum auf!
Genau, ja. Genau, aufstehen, Essen ist fertig.
Müll raus!
Genau.
So habe ich das mit Claudia und Claudi. Jetzt bin ich gespannt, dich kennenzulernen.
Ja, ich bin schon ein bisschen länger auf der Welt als der Raffaele. Ich glaube, als er das Licht der Welt erblickt hat, war ich kurz davor, Abitur zu machen. Was ich auf wundersame Weise geschafft habe, tatsächlich.
Wo?
In Aachen.
Öscher,
ich bin ich bin Öscher, ich bin in Aachen geboren und habe da auch die erste Hälfte des bisher absolvierten Lebens verbracht. Mhm. War dann aber eigentlich relativ froh, da endlich rauszukommen.
Was hast du denn da so getrieben?
Da war eine ganze Menge.
Fotografisch, schießlos.
Fotografisch. es hat bei mir auch relativ früh angefangen, fotografisch. Ich glaube, ich habe mit 10 meine erste Kamera bekommen, was die legendäre Kodak Pocket Kamera war.
Ich glaube, die hatte ich auch.
Die gab es zur Kommunion.
Genau.
Die hat mich eigentlich relativ schnell fasziniert. Also ich fand das Ding echt gut. Und habe da auch ein paar Jahre lang ganz eifrig mit fotografiert und ich habe mit 15 dann, glaube ich, von meinem Vater eine Spiegelreflex bekommen, wo ich auch viel mit fotografiert habe, aber jetzt nicht so zielgerichtet. Ich habe irgendwie gemerkt, mir macht das Spaß, mir liegt das, Aber ich habe nie den Gedanken gehabt, mal Fotograf zu werden.
Ohne dir zu nahe treten zu wollen. Das war wahrscheinlich noch eine analoge Spiegelreflex. Oder?
Natürlich, das war eine Nikon F301. Das Ding habe ich auch noch. Die klebt zwar mittlerweile etwas, aber sie ist noch da. Genau, und ich habe dann Abitur gemacht und nach dem Abitur, weil man nicht so richtig wusste, wo es hingehen sollte, eine Banklehre gemacht, sehr einfallsreich. Also ich bin ausgebildeter Bankkaufmann.
Das hätte ich ja nicht gedacht. Ein Einzelhandelskaufmann und ein Bankkaufmann.
Genau, Kaufleute unter sich.
Kaufleute unter sich. Das gibt uns jetzt zu denken, dass ihr euch der Fotografie zugewendet habt.
Das ist der Hoffnungsfunke für die Menschen da draußen.
Genau. Also während dieser Zeit habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, vielleicht auch eine Fotografenausbildung zu machen. Mein Onkel hat mir damals ein paar Gespräche vermittelt mit einem Agenturinhaber, einem Zeitungsfotografen und ich weiß nicht was. Und nach den drei Gesprächen war ich relativ desillusioniert und habe gesagt, okay, das mache ich nicht.
Warum?
Ja, das war das alte Thema brotlose Kunst. Ne?
Ja.
Und den Taubenzüchterverein fotografieren zu gehen, das konnte ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen.
Was wolltest du fotografieren?
Ich glaube, ich wollte damals auch schon viel Mode, Models, sowas. Aber ich habe einfach es nicht geschafft, den Weg selbst dahin zu machen. Also ich war damals schon sehr beeinflusst. Das war so Ende 80er, Anfang 90er Jahre, wo Peter Lindberg mit seiner Fotografie so groß rausgekommen ist. Ne? Und die Ästhetik von ihm hat mich damals schon wirklich echt umgehauen. Fand ich ganz toll. Ich habe dann aber mein Fotoequipment eingepackt und habe aufgehört zu fotografieren. Ich habe dann noch ein bisschen BWL studiert.
Du Tausendsasser.
Ja. Nebenher habe ich aber mit meinem Bruder und noch drei anderen sehr netten Menschen einen Jazzclub eröffnet oder übernommen in Aachen, den ich dann ein paar Jahre lang mit betrieben habe. Und da habe ich dann nebenher schon eine Ausbildung gemacht zum Tonassistenten, einfach weil das in einem Jazzclub ganz, ganz zuträglich war.
Okay, pass auf, ich schicke jetzt hier alles zu.
Und ich habe aber auch damals gab es noch keine richtige Ausbildung, aber so eine Schulung gemacht in Richtung Mediengestalter. Mhm. Und in dem Bereich habe ich dann später tatsächlich lange gearbeitet. Ich bin, nachdem wir den Jazzclub auch wieder zugemacht haben, leider nach München gezogen. Zu der Zeit habe ich halt meine heutige Frau kennengelernt und die arbeitete damals in Rosenheim bzw. Stephanskirchen. Und dann war so Aachen, Stephanskirchen nicht so die richtig tolle Entfernung. Deswegen bin ich nach München und habe dann da in der Agentur gearbeitet, als Grafiker.
Weißt du, wie ich das nenne? Die Ausbildung des Lebens.
Genau. Einfach mal alles mitnehmen.
Genau. Dir macht keiner was vor. Ja. Auch nicht ich hier mit meinem Ton.
Genau, also ich habe dann in München 5 Jahre als Grafiker gearbeitet, als Festangestellter. Und dann haben wir irgendwie gedacht, wir brauchen nochmal so einen neuen Ansatz im Leben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache mich selbstständig, wir ziehen nach Köln. Ich habe hier tatsächlich einen alten Schulfreund wieder getroffen, mit dem ich dann zusammen eine kleine Agentur aufgemacht habe. Und die haben wir dann auch so geschätzt 10 Jahre betrieben, glaube ich. Das ist leider damit zu Ende gegangen, dass der Adi sich umgebracht hat. Und ich habe dann noch versucht, glaube ich, so knapp ein Jahr das irgendwie weiter zu betreiben, aber sah da nicht so richtigen Sinn drin. Also ich hätte das, glaube ich, einfach nicht gepackt. Und zu der Zeit habe ich dann aber glücklicherweise schon mal wieder eine Digitalkamera gekauft und habe angefangen, so frei zu fotografieren. Und das hat relativ schnell so um sich gegriffen, dass ich gesagt habe, komm, wir versuchen das halt autodidaktisch in die Fotografie einzusteigen.
Wie hat das schnell um sich gegriffen? Ich höre so oft Menschen, die sagen, oh ja, jetzt hier mit Instagram, wir probieren da so ein bisschen. Und naja, dann hat man irgendwie so ein paar hundert, paar tausend Follower. Ich habe jetzt nicht so richtig mitgerechnet, aber ich vermute, das muss dann so in den Nullern gewesen sein.
Ja, ein bisschen später. Also ich würde sagen, das ist jetzt so 14, 15 Jahre her.
Ja.
Mit der Digitalfotografie angefangen habe ich tatsächlich so um die Jahrtausendwende rum. Ne? Mhm. Und da habe ich auch für die Agentur, wo ich gearbeitet habe, hier und da schon mal einen Schuss gemacht für die Magazine von Siemens, so Hausinterne, die wir gelayoutet haben und so. Da ist dann hier und da schon mal ein Schuss von mir drin gelandet. Um sich gegriffen hat das halt vor allem bei mir im Kopf. Ich habe direkt gemerkt oder wieder gemerkt, da war ja mal was. Ich muss irgendwie ausprobieren, wohin das geht. Und ich habe damals halt eigentlich fast nur verlassene Stadtlandschaften fotografiert, fand das unglaublich erfüllend. Und viel Architektur fotografiert auch, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, also meine Frau hat mir netterweise in der Fotoschule Köln, das war der Vorgänger von der Fotoakademie Köln, einen Porträtkurs geschenkt und habe da dann gemerkt, so, ach, das ist auch was, so Menschen fotografieren, das macht Sinn. dann habe ich mir mal einen Blitz gekauft und dann hatte ich auf einmal ein Büro, wo ein Raum dran war, der 5 Meter Deckenhöhe hatte. Das war dann quasi mein erstes Studio.
Du hast doch auch noch so andere Fotografiekurse besucht, durchaus auch mit dem einen oder anderen sehr, sehr bekannten Fotografen. Du weißt auch,
ja, Kurse ist gut.
Ich liebe das, wenn ich die Frage gar nicht ausformulieren muss.
Ja, habe ich so ein paar gemacht. Das heißt ja nicht Kurs, sondern Workshop.
Ich bin schon so alt. Bei mir hieß das noch Kurs.
Den ersten Workshop mit einem bekannteren Fotografen habe ich tatsächlich hier in Köln gemacht. Das war mit Szymon Brodczak. Das ist ein polnischer Fotograf, dessen Schwarz-Weiß-Fotografie ich tatsächlich sehr liebe. Und aus reinem Zufall hat er tatsächlich seinen ersten Workshop in seinem Leben hier in Köln angeboten. Den habe ich gebucht und fand das ganz fabelhaft. Der hat mich tatsächlich dahin gebracht, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte eigentlich nur noch Schwarz-Weiß fotografieren. Ich habe vorher alles mögliche andere gemacht, ne, auf so Beauty-Sachen, Modesachen, sehr farbige Sachen, totretuschierte Sachen. Und da hat der Szymon mich schon auf die Bahn gebracht, dass einfach alles ein bisschen drüber ist und zu viel. Genau. Danach hatte ich dann das große Glück, mit Peter Lindberg ein paar Tage in Venedig verbringen zu können.
Das ist wirklich mal ein Glück, ja.
Das war ein Glück, genau. Das war der zweite Workshop, den er je gemacht hat, auch sein letzter. Ist er leider knapp ein Jahr darauf gestorben. Das war wirklich eine sehr erhellende Veranstaltung. Also, oder alle Workshop-Teilnehmer, die dabei waren, ich glaube, wir waren so 12-14 Leute. Wir waren am Ende dieser 4 Tage so miteinander verbunden und gerührt. Also wir haben uns am Ende wirklich heulend in den Arm gelegen.
Warum?
Weil das so eine wahnsinnige Erfahrung war. Das war eine wahnsinnige emotionale Reise. Also wir haben da auch 4 Tage lang nicht fotografiert, sondern nur geredet. Was für ein Fotoworkshop relativ ungewöhnlich ist. Aber Peter Lindberg hat halt unheimlich viel von sich offengelegt und von seiner Sichtweise und hat versucht, uns das irgendwie nahezubringen. Und man ist ja selber emotional so eingestiegen, dass wir fanden alle, das war eine wahnsinnige Erfahrung.
Was hast du für dich und deine Bilder mitgenommen oder deine Art zu fotografieren?
Mehr Wahrhaftigkeit, tatsächlich mehr Gedanken darauf zu verschwenden, was man da eigentlich tut und was das vielleicht für eine Wirkung haben könnte. Also viel im Bereich von Beauty und Mode natürlich. Da wird ja wahnsinnig viel überproduziert, retuschiert, manipuliert. Das habe ich tatsächlich in meiner Fotografie quasi eingestellt. Also ich mache kaum noch Retusche. Die Bilder stehen eigentlich so, wie sie sind für sich. Es gibt vielleicht ein bisschen mehr Kontrast und hier mal ein bisschen mehr Licht drauf und die Schwärzen hochziehen und so. Das mache ich schon, aber viel mehr läuft da nicht. Also die Bilder sind halt tatsächlich so, wie sie entstanden sind. Das ist im Prinzip die Ästhetik des Augenblicks. Ne? Also das mag ich schon sehr.
Die Ästhetik der Wirklichkeit.
Ja.
Habe ich gemobst von dir.
Ist auch der Augenblick. Also lege schon ein bisschen Wert auf die Momente, die jetzt vielleicht nicht ganz so gewollt sind. Ne?
Ja.
Da suche ich nach, einfach.
Jetzt habe ich auf der einen Seite den jungen Fotografen, ich sitze zwischen euch, das ist so schön, der den Fokus auf eine perfekte Inszenierung legt. Und auf der anderen Seite, ich will jetzt nicht sagen den Alten.
Der mit dem langen Bart.
Mit den langen Haaren, der Erfahrung, der Reife. Ja. Wobei, die hast du natürlich auch, lieber Ravi.
Ich habe schon mal immer den Eindruck, ich habe die nicht.
Ja, deswegen heißt dieser Podcast ja auch Kontraste.
Genau.
Jetzt habt ihr beide so eure Erfahrung und euren Fokus für euch herausfinden können und dann seid ihr vor, nicht ganz 10 Jahren aufeinander getroffen, unterschiedlichen Vorstellungen. Warum hat es denn Boom gemacht und ihr habt gedacht, wow, wir finden uns irgendwie spannend und nicht abstoßend.
Abstoßend, auch schon mal abstoßend.
Ja, das passiert bis heute, ja. Ja, ich glaube, man kann das gar nicht so genau sagen. Also wir haben da schon mal öfter drüber gesprochen. Es gab einen Auslöser, an dem wir uns kennengelernt haben. Das war ein Fotoshooting. Letzten Endes waren wir beide ein bisschen involviert. Der Benedikt hat fotografiert, ich habe ein paar andere Sachen organisatorisch beigetragen und am Ende sind wir so ein bisschen aneinander kleben geblieben. Aber es war jetzt nicht so, dass man sagt, das ist so wie so eine Partnerschaft, dass man so eine krasse Verbindung irgendwie direkt spürt und man dann so schockverliebt aneinander klebt und sich dann 5 Wochen jeden Tag sehen muss. Das war gar nicht so.
Nee, das hat sich mir entwickelt, ne?
Ja, über lange Zeit eigentlich auch, ne? Dann waren erst immer wieder ein paar Wochen, wo man gar nichts gehört hat, dann ist man wieder jobmäßig auch irgendwie zusammengekommen und dann hat man sich irgendwann öfter nicht jobmäßig gesehen, sondern mehr
zum Kaffee.
Zum Kaffee oder zum Rahmenessen.
Oder zum Rahmenessen, genau.
Und richtig zusammengeschweißt hat uns dann, glaube ich, die Zeit des Lockdowns tatsächlich so vor 3 Jahren ungefähr, als wir gefühlt immer halb illegal uns zu zweit in der Stadt getroffen haben, um ja essen zu gehen mittags. Also wir haben immer so einen Ausflug in die Stadt gemacht zusammen, sind beide dorthin gefahren und haben dann im Auto, weil man ja nirgendwo essen gehen konnte, im Auto auf der Straße gesessen und eine Rahmensuppe gegessen, jeder. Auch
heimlich gemeinsam im Auto gesessen.
Heimlich gemeinsam, also richtig verboten war es ja nicht, aber wir haben uns schon so gefühlt, als wäre es verboten. Wir waren auch immer weit und breit die Einzigen mitten in Köln. Aber in der Zeit sind auch viele Gespräche entstanden. Und ich glaube, dass da auch so das erste Mal wirklich so unsere krassen Unterschiede aufeinandergeprallt sind, so lebenstechnisch. Und klar, man sitzt dann da und redet ja auch über politische Themen und auch sehr persönliche Themen. Also so eine besondere Zeit, die zieht ja die seltsamsten Dinge aus dir raus und Meinungen. Und das war, glaube ich, der Punkt, wo wir richtig zusammengeschmolzen sind.
Kann man so sagen, genau.
An welcher Stelle fühlt ihr euch denn fotografisch sehr verbunden? Wenn ich mir eure Werke anschaue, würde ich jetzt laienhaft behaupten, unterschiedlicher geht's eigentlich nicht. Ist es eine Art gegenseitige Inspiration oder ist es eine Frage des Ratschlags vielleicht nochmal? Oder?
Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein ganz wichtiger Punkt. Gerade weil wir in so unterschiedlichen Ecken stehen, ergänzt sich das ganz gut. Ne? Was dem einen fehlt, das kann der andere beisteuern oder zumindest in der Diskussion mal einwerfen. Das bringt uns, glaube ich, weiter und auch zusammen.
Wie würdet ihr denn eure Kontraste definieren?
Das ist schwierig.
Macht nichts, ist kein Wunschkonzert hier.
Also ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, wo wir so Gemeinsamkeiten oder Unterschiede haben, fallen mir eigentlich sehr schnell ganz viele Unterschiede ein und auf. Und manchmal kann man auch nicht so genau sagen, wo die wirklichen Gemeinsamkeiten sind. Also so, ich sag mal, fotografisch oder auch vom Leben haben wir so viele verschiedene Ansichten und Situationen im Leben. Oder der ganze Entwurf ist einfach komplett gegensätzlich.
Zum Beispiel?
Ja, also das ist jetzt sehr privat, aber ich fange mal vielleicht mit Familie an beispielsweise. Also der Benedikt hat eine große, total herzliche, offene Familie. Die fasziniert mich vielleicht auch, weil es mich immer so an meine italienische Familie erinnert. Und ich darf jederzeit auch sonntags morgens um 10 kommen, wenn alle in Jogginganzug frühstücken und ich bin herzlich willkommen. Und ich habe keine eigene Familie und ich werde auch keine eigene Familie in der Form haben. Ja, und ich habe zum Beispiel nie viele Dinge ausprobiert, jobmäßig. Also der Benedikt hat ja gerade erzählt, dass er quasi alles gemacht hat, was man irgendwie machen kann, von super unkreativ bis genau zum Gegenteil. Und ich bin so in der Zeit meiner Entwicklung eigentlich schon da reingefallen, wo ich heute bin. Und das kann man weiterführen bis zum geht nicht mehr. Also ich sehe immer nur sehr viele Unterschiede. Und auf irgendeiner Metaebene ist aber da doch eine ganz crazy Verbindung. Oder fällt dir jetzt was ein, wo wir mal richtig …
Gemeinsamkeiten?
Ja, also nee, vielleicht, es gibt so Sachen wie, wir trinken gerne Gin Tonic,
genau, wir trinken
beide,
gerne
wir
Gin
hören
Tonic.
Gerne viel verschiedene Musik.
Kaffee geht auch.
Wir fahren sehr gerne gemeinsam Auto.
Ja.
Wer fährt?
Der Benedikt meistens.
Stimmt.
Wir haben da einen gemeinsamen Lieblingsmoment.
Seid ihr auch schon zusammen fotografiert worden?
Nein, das noch nicht, aber das
passiert. Nee, das passiert immer nur allein.
Wir haben
Entschuldigt, das war böse.
Wir haben eine lustige Geschichte, einen lustigen Moment, der uns immer wieder passiert. Wir fahren gerne gemeinsam im Auto und sehen dann irgendeine Gefahrensituation auf uns zukommen. Also ein Auto biegt aus einer Einfahrt ab oder irgendjemand stolpert plötzlich auf die Straße. Und jedes Mal sitzen wir zwei schreiend im Auto und machen aber genau nichts. Und schreien einfach beide und rollen weiter. Und bis jetzt haben wir viele Schutzengel gehabt und wir haben schon echt eine brenzliche Situation gehabt, aber es ist zum Glück noch nie was passiert.
Das ist mein Urvertrauen.
Ja, und meins in dich.
Genau.
Tiefer kennengelernt habe ich euch ja bei eurem, ich weiß gar nicht, ob das euer erstes gemeinsames Projekt war. Dort habt ihr sehr, sehr alte Menschen fotografiert, inszeniert, ja, warum eigentlich?
Das Warum ist eine gute Frage. Das Ganze ist, glaube ich, entstanden aus einer Lust, halt tatsächlich mal gemeinsam ein Projekt anzugehen. Wir haben da sehr viel drüber geredet, lange geplant. Wir haben es unheimlich hoch aufgehängt. Wahrscheinlich etwas zu hoch. Aber immerhin haben wir dann irgendwann mal gesagt, komm, wir fangen jetzt zumindest mal an zu fotografieren. Also das Ganze hatte den Oberbegriff Injustitiam, also Ungerechtigkeit. Und wir wollen, vielleicht wollen wir das ja auch mal noch weiterführen.
Bestimmt.
Halt auf die verschiedensten Ungerechtigkeiten in unserem Leben hinweisen. Und da sind wir halt zuerst auf Alterseinsamkeit gekommen. Und dann haben wir überlegt, wie können wir das umsetzen, wie können wir das fotografieren. Und haben dann tatsächlich bei mir im Studio damals eine riesen Kulisse aufgebaut und da mit zwei älteren Herrschaften, einer Dame und einem Herrn, fotografiert.
Den alten Herrn kenne ich durchaus auch. Ja.
Genau.
Die Aufnahmen, die liegen so gut 2,5, 3 Jahre zurück. Ihr habt Menschen fotografiert, Mitte 80. Wie ist das Gefühl für euch, dieses, wie mag es mit den Menschen weitergegangen sein? Ist es ein Projekt, das abgeschlossen ist?
Ich glaube nicht, dass das Projekt abgeschlossen ist. Dieses Projekt ist halt leider so ein bisschen dieser Pandemiesituation zum Opfer gefallen. Und wir haben jetzt gerade ein großes anderes Projekt. Ich glaube, wenn das abgeschlossen ist, kommen wir nochmal zurück auf dieses Fotoprojekt, das wir zusammen gestartet haben, weil wir auch schon damals, ich glaube, um die 10 Themen gesammelt hatten. Und was mich persönlich jetzt sehr berührt, dass ich nach 3 Jahren auch weiß, wie es zum Beispiel diesen zwei Protagonisten, Protagonistinnen geht. Und das bestärkt mich eigentlich noch viel mehr, dieses Projekt wieder aufzunehmen. Denn der Inhalt sollte eigentlich sein, dass wir etwas zeigen, von dem wir alle wissen, dass es das gibt, nämlich die Alterseinsamkeit oder auch andere Themen. Aber wir haben uns Themen ausgesucht, die halt eben nicht diskutiert werden, wo nicht in großen Talkshows drüber gesprochen wird, wo es keine Ausstellungen zu gibt. Also es gibt zum Beispiel super viele Fotoausstellungen zur Obdachlosigkeit. Aber das ist ja nur ein Feld. Und in jeder unserer Familien gibt es ganz viele Felder, die genauso schlimm sind. Und gerade jetzt über die Zeit auch zu sehen, wie real unsere inszenierte Welt damals war, das ist schon sehr berührend. Und also ist es schon fast zu berührend eigentlich, weil man weiß, man hat genau die Geschichte damals schon inszeniert und irgendwie gezeichnet und es ist dann in gewisser Weise auch so gekommen mit diesen Protagonisten, die dann nochmal 3 Jahre älter sind. Und ja, das zeigt mir einfach, dass man diese Dinge nicht aufhalten kann und dass egal wie das System funktioniert, man da nicht drumherum kommt. Also wenn man älter wird, dann kommen Dinge auf einen zu oder es gibt auch andere Themen aus diesem Fotoprojekt, die auch nicht umgänglich sind. Und ich denke, dass wir gerade deswegen jetzt, sobald man dieses zweite Projekt, was wir haben, abgeschlossen haben, dass wir da weitermachen.
Jetzt habt ihr das schon so oft gesagt, zweite Projekt. Was ist denn das zweite Projekt?
Das kann der Benedikt erzählen.
Das dauert gar nicht mehr so lange, bis das umgesetzt wird. Das ist eine große gemeinsame Ausstellung, die jetzt im Juni startet. Vernissage ist am 15. hier in Köln, wo wir im Prinzip lange schon darüber diskutiert haben, dass man gemeinsam mal was machen könnte, sollte, aber man hat es halt nie umgesetzt. Und jetzt tun wir es einfach. Ne? Wir haben gesagt, wir haben einen schönen Raum gefunden, der erschwinglich ist. Wir finden den super.
Wo?
Als wir dann angefangen haben, uns mal so zu überlegen, wie könnte man das machen, wo könnte man das machen, haben wir eigentlich fast zufällig schon eine perfekte Location gefunden auf der Aachener Straße 48. Und als wir dort die Besichtigung gemacht haben, haben wir sehr schnell Herzchen in den Augen gehabt, weil diese Location eben zwei sehr unterschiedliche Charaktere mit sich bringt. Da gibt es einmal sehr große, helle, perfekte, weiße Räume wie in einer Galerie und dann als Gegensatz dazu sehr enge, dunkle und abgerockte Räume. Und relativ schnell haben wir halt gemerkt, wie gut es zu uns passt, zu unserem Dialog, den wir seit Jahren führen und wie gut es am Ende ja auch zu unseren Arbeiten passt, diese sehr unterschiedlichen Bereiche in diesen Räumen.
Weil er irgendwie sowas Morbides hat, aber auch so ein bisschen Galeriecharakter, also ist wirklich ein ganz besonderes Ding. Und vor allem bietet er genug Platz, um wirklich einen ordentlichen Überblick über sämtliche Schaffensperioden von uns beiden zu bringen. Also wir können da ganz viele Bilder zusammenbringen. Und bei dem Gedanken daran ist uns erst eigentlich klar geworden, wie sehr sich das Ganze zusammenfügt, ne? Wie gut das eigentlich zusammenpasst, obwohl es so verschieden ist.
Erzähl, wo fügt es sich gut zusammen?
Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir eben hatten. Der Raffaele macht ja eine sehr durchdachte, inszenierte Fotografie meistens, während ich da tatsächlich mehr so ein bisschen auf die zufälligen Augenblicke lauere. Also das Konzept gegen Chaos eigentlich, kann man sagen.
Und ihr habt es unstaged genannt.
Genau. Ja, wir haben es Unstaged genannt, das An bin ich und das Staged ist der Raffaele.
Raffaele.
Ja. Ja, Raffaele. Den Spruch habe ich auch noch nie gehört, Claudia.
Mein Mädchenname ist Lagemann. Ich habe, glaube ich, 300.000 Mal gehört. Na, Claudi, wie ist die Lagemann?
Oh mein Gott. Ja.
Ich auch gesagt, habe ich noch nie gehört. Schaffensphase, das finde ich interessant. Welche unterschiedlichen Schaffensphasen? Also vor Workshop, Lindberg und danach? Oder Jazz spielt vielleicht auch rein?
Jazz spielt da, glaube ich, nur von meinem Lebensgefühl eine Rolle. Mhm. Das spiegelt sich meiner Meinung nach in meinen Bildern jetzt nicht so wieder. Vielleicht hat das einen Hauch Ästhetik davon mitbekommen, das kann schon sein. Es gibt natürlich dieses Vor-Workshop, Nach-Workshop-Fotografenleben bei mir, wobei es von den Vor-Workshop-Dingen kaum etwas zu sehen gibt. Abgesehen von einer Serie von Mehrfachbelichtungen, die ich dann auch nochmal rauskam, die ich bis heute wirklich sehr, sehr gerne habe.
Architektur?
Es ist im Prinzip fast nur Architektur. Fast alles in Köln fotografiert, ein paar Sachen auch in Paris, Berlin und ich weiß nicht, wo ich war.
Mein Herz hängt ja am Dom. Sehen wir den Dom?
Der wird zu sehen sein. Wahrscheinlich in zwei verschiedenen Varianten sogar. Genau.
In Person fotografierst du sehr berühmte Models, so wie ursprünglich als 16-Jähriger gedacht? Oder sind es Alltagsfrauen? So wie ich.
Alltagsfrauen.
So wie ich.
Wir haben da was vorbereitet.
Oder Männer.
Von bis. Komm, Alltagsfrau.
Ich finde den Begriff super.
Das hat sich tatsächlich ein bisschen hin und her entwickelt. Also die großen Supermodels sind da natürlich nicht dabei, aber es gibt durchaus sehr, sehr schöne Frauen, die man vor die Linse kriegt. Und es gibt,
du darfst mir jetzt gerne zuzwinkern.
Hat er doch schon getan.
Wir könnten auch mal Fotos machen.
Ja. Okay, zurück zur Stimme.
Das ist ja jetzt so ein bisschen der Bereich, wo das unstaged auch nicht so ganz passt, weil das teilweise natürlich schon staged ist, aber man sieht es nicht unbedingt. Mhm. Und ich bin aber auch so ein bisschen in die Richtung gekommen der Reportagefotografie, wo man halt wirklich das reale Leben fotografieren kann. Das habe ich jetzt schon zweimal in Kolumbien machen dürfen.
Ein Charity-Projekt?
Genau, ein Charity-Projekt. Ich fahre jetzt im Juni direkt nach der Ausstellung ein drittes Mal hin, wo ich indigene Völker fotografiert habe, ehemalige FARC-Rebellen und die ganze Gemengelage da drumherum. Also Kolumbien ist ja wirklich ein sehr zerrüttetes Land, was unter ganz schwierigen Umständen gerade wieder versucht, so halbwegs auf die Beine zu kommen und vor allem in Frieden zu leben.
Das ist, glaube ich, auch als sehr korrupt bekannt, ne?
Das ist korrupt, kriminell, genau. Es wird sehr wenig Acht gegeben auf seinen nächsten. Menschenleben ist da nicht viel wert.
Warum zieht es dich dorthin?
Das kam tatsächlich durch eine alte Freundschaft zu meinem Schulfreund Oliver, der damals in Kolumbien gearbeitet hat als Friedenshelfer.
Du und deine Schulfreunde, wie gibt's denn da noch so?
Irgendwie trifft man die dann doch immer wieder, zumindest ein paar. Der hat über Facebook damals Kontakt zu mir aufgenommen. Der hat zufällig nochmal ein Bild von mir gesehen und dann fiel ihm ein, ach ja, der Benne, der fotografiert ja. Er wollte gern sein Arbeiten da unten ein bisschen dokumentieren, hat dann selber angefangen zu fotografieren und fand das aber fürchterlich. Also das hat nicht funktioniert für ihn. Und dann hat er gedacht, dann lade ich doch den Benedikt ein, ob er nicht dann die Fotos zu seiner Story schießen kann.
Mit der ungeschönten Wahrhaftigkeit.
Mit der ungeschönten Wahrhaftigkeit, genau. Und das war halt das erste Mal, dass ich so ein großes Projekt halt wirklich ungeübt angegangen bin. Ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt und es hat überraschend gut funktioniert.
Was ist denn auf dich zugekommen?
Das war einerseits dieses Gefühl, unter ständiger Beobachtung von Militär und Polizei zu sein, auch eine Art ausgeliefert sein. Auf der anderen Seite die Armut, in der die Indigenen da leben. Und das war auch schwer auszuhalten zu sehen, wie der Staat die Ureinwohner von Kolumbien quasi komplett außen vor lässt und ausbeutet, beziehungsweise sie in irgendwelche Gegenden verfrachtet, wo sie eigentlich nur zum Sterben verdammt sind.
Welche Stärke ziehst du daraus?
Das ist eine gute Frage. Ziehe ich da eine Stärke daraus? Ich glaube nicht. Also man fühlt sich selber eher viel verletzlicher. Und man wird feinfühliger, man versucht behutsamer umzugehen. Also eine Stärke würde ich jetzt gar nicht sagen, dass ich das ausziehe.
Liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Also ich denke, wenn du sagst, du siehst diese Situation dort und dann entsteht daraus ein Charity-Projekt, um möglichst breit Aufmerksamkeit. Mein so ganz unbekannt bist du ja nun auch nicht.
Naja.
Ja, liegt auch im Auge des Betrachters. Muss ja noch kein Lindberg sein, ne? Nee. Da ist ja noch ein bisschen Zeit.
Aber das ist ja durchaus auch eine Stärke zu sagen, hey, das mache ich jetzt und das ist mir wichtig.
Ja, letztendlich war es schon was, glaube ich, lange in mir geschlummert hat. so ein Projekt anzugehen. Ich habe da schon vorher auch gesucht und nie was Passendes gefunden. Und als Olli dann sich gemeldet hat, habe ich gedacht, jo, das ist es. Ich habe dann direkt meine Frau gefragt, hier, wie sieht's aus? Ich kann in 6 Wochen, für 2, 3 Wochen nach Kolumbien. Ist das okay? Dann hat sie gesagt, ja, ist okay. Am nächsten Tag hat sie nochmal gefragt, habe ich gesagt, das ist okay. Ich so, ja, ich habe auch schon einen Flug gebucht.
Zu spät.
Genau, also dann ist ihr, glaube ich, erstmal bewusst geworden, dass das jetzt nicht so eine Easy-Peasy-Reise ist, sondern dass da schon auch Gefahren drin steckten. Aber ich habe es gemacht und ich glaube, ich bin persönlich da schon dran gewachsen. Aber ob ich stärker geworden bin, weiß ich nicht. Aber ich vertrete gern die Interessen von Schwächeren.
Charity bedeutet, wir können irgendwo die Bilder kaufen und die eingenommenen Gelder kommen einem guten Zweck zugute.
Das ist so. Das wird jetzt auch auf der Ausstellung im Juni sein. Da werden auch einige Bilder davon wieder gezeigt werden. Die kann man natürlich kaufen. Und es geht natürlich ein Teil davon an die Hilfsorganisation in Kolumbien. Mhm. Und ich habe auch ein Buch dazu produziert, was es zu kaufen geben wird. Und ich unterstütze die natürlich weiterhin persönlich. Ne? Also ich freue mich wahnsinnig drauf, jetzt im Juni wieder hinfahren zu können.
Also ist dein Teil von Unstaged, den Fokus auf die indigenen Völker Kolumbiens zu richten, möglicherweise auch Architektur und auch Beauty, was auch mal dein Thema war? Oder immer noch ist natürlich.
Ist Beauty noch mein Thema? Das weiß ich gar nicht.
Die innere Schönheit.
Die Schönheit des Augenblicks. Ne? Mhm. Das schon. Das gibt es sicher auch in Kolumbien, aber ich will mich da jetzt gar nicht so darauf festlegen. Das ist halt momentan ein Langzeitprojekt, was ich verfolge, aber ich habe auch hier und da Gedanken an andere Teile der Welt, wo ich gerne mal hinfahren würde.
Zum Beispiel?
Also ich war kurz davor, schon mal ein Projekt in Myanmar umzusetzen. Das geht leider aufgrund der politischen Lage da gar nicht mehr im Moment. Ich habe so 1, 2 Sachen in Afrika im Visier, durchaus auch noch ein anderes Ding in Südamerika. Ich bin da relativ offen, also ich suche.
Ja, wir wollten 2006 oder 2007, glaube ich, war es, nach Myanmar reisen. Mhm. Und dann kam da dieser blutige Niederschlag durch die Militärjunta.
Ich hatte da gemeinsam mit einem Freund ein Projekt.
Schulfreund?
Nein, kein Schulfreund. Tatsächlich kein Schulfreund.
Das tut mir leid, der Schlag geht immer mit mir durch. Ich kann mich so schlecht beherrschen.
Wir hatten ein Projekt zusammen entwickelt, wo es um einen Schönheitschirurgen hier aus Deutschland geht, der halt eine gewisse Zeit des Jahres irgendwohin auf die Welt fährt, um da kostenlos Menschen zu operieren, die entstellt sind oder den Gliedmaßen fehlen. Das hätten wir halt gern fotografisch begleitet. Aber Toll. Das war dann aufgrund der schwierigen Situation im Moment in Myanmar nicht mehr möglich, da überhaupt hinzureisen.
Kommen wir zurück nach Köln. Staged.
Staged, ja.
Your part.
Ja, was soll ich sagen zu staged? Ich glaube, so meine DNA ist ein bisschen staged. Also ich habe einfach ein Faible für alles, was groß inszeniert ist, was mehr Inhalt haben könnte, als man im ersten Moment denkt. Ich liebe so detailverlorene Dinge, Filme, Musik, wo man auch nach 10 Jahren noch immer wieder neue Storys findet, neue Inhalte, die verschachtelt sind. Und mein Herz schlägt halt immer sehr, sehr doll, wenn irgendwas staged ist, also wenn es einfach inszeniert ist und wenn man sieht, es steckt viel Hirn und viel Arbeit in irgendetwas, ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass
du viel Hirn hast.
Genau, auch das. Also damit möchte ich gar nicht bewerten, dass es auch andere Kunstformen oder Fotografiearten gibt. Ich gucke mir natürlich auch super gerne so ein Projekt wie das aus Kolumbien an und da würde ich vielleicht auch gerade noch gerne was zu sagen zum Thema Stärke. Ich glaube schon, dass es eine ziemlich krasse Stärke ist oder auch eine so eine Superpower, wenn man nach so einem Projekt eben mit einem neuen Blick wieder zurückkommt, ne, und auch sehr viel sensibler ist und sich auch traut, die Schwäche, die man selbst hat oder die man woanders findet, zu formulieren und auch zu sehen. Das ist zum Beispiel auch was für mich immer so ein bisschen der Hintergrund von staged und inszeniert ist, dass man eben auch darüber spricht, dass man schwach ist oder dass man Ängste hat oder dass Dinge in der Gesellschaft nicht richtig laufen. Also im Endeffekt ist das ja der ausschlaggebende Punkt, überhaupt etwas zu inszenieren, weil man über etwas sprechen möchte. Und das muss nicht immer nur das Schöne oder das Laute oder das Wilde sein, sondern in erster Linie sind es ja die Dinge, die mich an der Welt eben stören.
Auch eigene Niederlagen?
Ja, schon. Also ich hatte vor einigen Tagen noch ein Gespräch, wo mich jemand gefragt hat, wie es zum Beispiel ist, wenn in Ausstellungen Menschen kommen und mich fragen, was denn der Hintergrund ist und was ich dann sage. Und dann habe ich diesem Menschen erklärt, dass ich natürlich darüber spreche, egal wie privat es ist und dass es auch durchaus vorkommt, dass die Menschen, die das dann hören, das gar nicht hören wollten. Also denen geht es dann viel zu nah oder ist denen viel zu persönlich und dann gehen sie einfach. Aber die Fotografie oder der künstlerische Ansatz von allem, was man tut, ist ja eigentlich, oder zumindest bei mir, dass ich etwas auslösen will, dass ich was verändern will. Und das kann ich ja nur, wenn ich auch 100% ehrlich bin. Also wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, was ist das für eine Serie, warum machst du das, dann erzähle ich dir meine Geschichte. Und wenn das, ja, wenn das halt unbequem ist, dann muss ich dazu stehen und dann muss ich dir das natürlich erzählen, weil nur über die Fotografie oder das Wort kann ich dir ja mitteilen, wie ich etwas sehe. Und nur dadurch kann ich dich ja anregen, darüber nachzudenken, wie du dieses Thema siehst. Das ist eigentlich die Basis, warum man überhaupt inszeniert. Also ich denke, dass in dem Moment, wo ich die Wirklichkeit zeige, ist es natürlich auch sehr poetisch und man kann an ganz vielen Punkten gestalten, auch ohne etwas zu überinszenieren. Also der Benedikt hat zum Beispiel eben gesagt, dass ja auch manche Dinge, die er macht, in der Mode auch inszeniert sind. Das würde ich aber so nicht unbedingt sagen, weil für mich ist eine Inszenierung nicht in einem Fotostudio ein schönes Set aufzubauen und jemanden hinzustellen, der ja dann trotzdem frei agiert. Also für mich ist die Inszenierung irgendwie 4-5 Schritte weiter vorne, dass ich mir schon 3 Monate den Kopf zerbreche zu dem Inhalt dieses Fotos. Und wie das Foto am Ende gemacht wird, das ist nicht ausschlaggebend dafür, ob etwas inszeniert ist oder nicht. Aber für mich ist eben ausschlaggebend, dass bei mir immer ganz, ganz viel Geschichte in diesem Foto steckt. Aber das nochmal, das bedeutet nicht, dass ich jetzt was anderes bewerte oder die eine Arbeit anders werten würde als die andere.
Eure Ausstellung Unstaged stelle ich mir jetzt unterschiedliche Kojen vor. Die eine, die ist noch ein bisschen mehr inszeniert oder treten eure Werke in den Dialog?
Ja.
Raffi, du bist ja sehr farbenfroh unterwegs, denn du, ja, Bene, genau.
Ja,
wie du schwarz-weiß. Schon, schwarz-weiß.
Genau. Wir haben da natürlich lange drüber gesprochen, wie wir das Ganze gestalten wollen.
In der A Street 48 gibt es sehr verschiedene Räume und das wäre natürlich irgendwie einfach gewesen, die Bilder auf verschiedene Räume aufzuteilen. Aber schon beim Schreiben der Texte ist natürlich für uns klar geworden, dass der wichtige Punkt dieser Ausstellung eben dieser Dialog ist, den wir seit Jahren führen, den wir seit Corona miteinander führen, als wir angefangen haben, mit der Suppe im Auto zu sitzen. Und ja, wenn man jetzt mal so zurückblickt auf das, was wir ausstellen, dann tun unsere Bilder das auch. Die haben auch miteinander diesen Dialog, weil sie eben so unterschiedlich sind, weil sie einfach aus zwei sehr unterschiedlichen Menschen auch kommen und am Ende unterstützen sie sich, sie verstärken sich, ne? Und genau diesen Dialog, den möchten wir in die Ausstellung bringen, den möchten wir den Besuchenden zeigen, offenlegen und wir möchten sie vor allen Dingen auch einladen, daran teilzunehmen und diesen Dialog mit uns oder auch gegenseitig mit Fremden zu führen. Und die Location ist halt einfach perfekt, um genau das zu tun, um das auch zu zeigen, was wir zeigen möchten, diese vielen Unterschiede und Kontraste. Und am Ende möchten wir auch darüber sprechen, was es überhaupt bedeutet, zu inszenieren oder nicht zu inszenieren. Oder was bedeutet überhaupt inszeniert? Und was ist der Inhalt, also von dem einen und von dem anderen, von Benedikt und von mir? Und diese Unterschiede und Kontraste, die vermittelt man ja auch nur durch eine bestimmte Deutlichkeit oder Überhöhung. Und ich glaube, wir würden dieser Ausstellung sehr viel rauben und auch unserer Ausstellung, wenn wir jetzt anfangen würden, die Bilder in Gruppen oder in einzelnen Räumen voneinander zu trennen und zu isolieren.
Und wenn wir jetzt über diese Halle zum Beispiel sprechen, ist der eine Bereich super schick und galeriemäßig mit perfekten Neonröhren an der Decke und alles ist weiß und clean und perfekt. Und im zweiten Raum sind ja sehr unschön gestrichene Backsteinwände und lauter Beton und komische Säulen und alles sitzt an Stellen, wo man es im Idealfall so nicht platzieren würde. Und natürlich wäre es einfach zu sagen, der eine kommt dahin, der andere auf die andere Ebene. Aber das ist ja genau das, was wir eben verhindern wollen. Wir wollen ja, dass man auch darüber spricht, was bedeutet denn inszeniert oder nicht inszeniert? Was ist der Inhalt von dem einen? Was ist der Inhalt von dem anderen? Und diese Unterschiede und Kontraste verstärkt man ja auch nur, indem man es den Leuten wirklich, ich sage jetzt mal auf Deutsch, in die Fresse ballert. Also man kann nicht immer höflich sein. Also du kannst manche Dinge nicht transportieren, wenn du es nicht überdeutlich machst, wenn du es den Leuten nicht aufzwingst. Und ich glaube, es würde ganz viel von unserer Freundschaft, von unserem Inhalt verloren gehen, wenn wir uns jetzt dort zum Beispiel lange besprechen, ob rote, aggressive Bilder besser zu Kolumbien-Dokumentation passen. Also das sind zwei krasse Gegensätze und über die kann man nur reden, wenn sie erstmal da sind und dich stören.
Ich bin schon schwer gespannt. Sag doch nochmal, also 15. bis 18. Juni.
Richtig.
Aachener Straße. Da kommst du ja zurück zu deinen Wurzeln. Aachen verfolgt dich. Ja,
das ist im Prinzip das Ende der Wurzel, ne? Genau.
Nach der Ausstellung ist alles vorbei.
Nein, wir wollen jetzt nicht zu nachdenklich, wir bleiben bei fröhlich.
Nach der Ausstellung geht es ja zum Glück direkt weiter. Also.
Jetzt haben wir schon so einen kleinen Eindruck in Benes Schaffensphasen bekommen. Auch die ausgestellt werden. Wie ist es denn bei dir?
Ich habe sehr viele Schaffensphasen. Und die unterscheiden sich immer ganz doll.
Was werden wir sehen?
Ja, genau. Also meine Serien sind alle super, super unterschiedlich. Ich hatte neulich erst noch diesen Moment, dass wieder in meinem Kopf so ein Funke entstanden ist und etwas Neues geboren wurde. Also eine neue Serie zu sich gefunden hat in meinem Kopf, in meinem Bauchgefühl. Und dann steht immer direkt so ein visueller Rahmen fest. Also es ist auch immer so, dass jede Serie, die ich entwickle oder jede Werkreihe, also ich sehe es eigentlich immer so als Werkreihen, an denen ich weiter arbeite über die Zeit, dass die sich immer ganz krass zu den Vorgängern unterscheiden. Also das eine mag dann irgendwie romantisch und feinfühlig sein und im nächsten Moment ist es dann wieder ganz modern, unterkühlt und stilsicher, sagen wir mal so, clean. Und mir ist es immer sehr wichtig, dass ich auch selbst vor den Arbeiten stehen kann und sagen kann, das war genau diese Zeit. Also da ist das und das in meinem Leben passiert. Und das ist auch immer ein schöner Aufhänger in den Ausstellungen, wenn die Leute dann sagen, das ist aber jetzt super düster. Und dann gehen die drei Schritte weiter und finden super romantisch cleane Landschaftsfotos. Und dann sagen die, hä, wieso steht da dein Name drunter? Das kannst doch nicht beides du gemacht haben.
Die zwei Seelen.
Ja, genau. Und das ist eben genau dieser Punkt, den ich immer wieder machen möchte. Ne? Dass auch da wieder die Leute irritiert sind, weil ich glaube, dass man nur darüber nachdenken kann, was vor einem ist, wenn man eben mit irgendeinem Gefühl weitergeht. Das darf gut oder schlecht sein, aber für mich ist immer wichtig, dass die Leute irgendwie so gefühlsmäßig verändert sind, wenn sie meine Arbeiten gesehen haben.
Publiziert ihr auch?
Ja, kann man schon sagen. Also wir haben
von Zeit zu Zeit.
Genau. Wir haben beide schon Fotobücher gemacht. Für mich ist das ein ganz spannendes Thema geworden, als nach dem ersten Ausstellungskatalog in Corona die Möglichkeit fehlte, Ausstellungen zu machen. Da habe ich angefangen, die Projekte gleich so zu denken, dass man schon vorher weiß, dass es am Ende ein Buch sein wird. Und das ergibt natürlich ganz tolle Möglichkeiten, weil du musst nicht unbedingt zur Ausstellung kommen, um die Funktionalität der Serie zu entdecken. Und ich kann es dir zuschicken und du kannst es 5, 6 Mal ansehen, wann auch immer dir danach ist. Und Benedikt hat ja auch dieses wunderbare Buch gemacht, was, glaube ich, bei der Kolumbien-Serie auch mal so einen Blick in alle Facetten ermöglicht. Ne? Also ich sag mal vom Stadtleben, wie dort der normale Mensch lebt, in Anführungszeichen. Also vergleichbar mit uns zum Beispiel in der Großstadt, aber gleichzeitig auch, was passiert, wenn man 30 Kilometer weiter im Dschungel ist.
Ja, genau. Das Buch habe ich letztes Jahr produziert zur eigentlichen großen Ausstellung hier in Köln, die aufgrund von Corona-Maßnahmen ja dann doch auch relativ flach gefallen ist. Also ich habe in den 4 Wochen in der Michael-Horbach-Stiftung da bestimmt 50 Führungen, private, kleine gemacht, ne, immer mit 2, 3 Leuten.
Ja, die ist toll, aber die kenne ich auch, ja.
Ich konnte da leider nie richtig öffnen. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, den Teil von den Kolumbien-Bildern auch jetzt hier in der Aachener Straße zeigen zu können.
Und ich freue mich so sehr, dass ich hier 2 ganz unterschiedliche Seelen so harmonisch zusammen erlebt habe. Ich kann mir vorstellen, dass das immer der Fall ist, dass ich teilhaben durfte bei euch und dass ihr mir so schöne Einblicke geschenkt habt. Und euch, ihr lieben Zuhörende, kommt vom 15. bis zum 18. Juni zu Unstaged. Also, ihr werdet wahnsinnig spannende Werke sehen von 2 tollen Künstlern. Vielen Dank euch 2.
Dankeschön.
Danke, Claudia.
Sehr gerne.
Juhu.
Immer auf der Suche nach spannenden GesprächspartnerInnen, die euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln, reise ich quer durch Deutschland. Wenn du die Reisen von Die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über deine Kulturpartnerschaft. Geht auch ganz einfach via paypal.me/Leichtigkeit der Kunst oder mit einer goldenen, silbernen oder bronzenen Mitgliedschaft über steadyhq.com/Die Leichtigkeit der Kunst. Bedanken möchte ich mich von ganzem Herzen bei allen Hörenden, die bereits die ein oder andere Reise unterstützt haben.
PS, ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp. Tragt euch in den Newsletter bei steadyhq.com/die Leichtigkeit der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia@dieleichtigkeitderkunst.de. Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de. Und nun von Herzen Dank.